Halleluja, seid ihr froh, im Hause des Herrn zu sein? Amen, amen, amen. Church is booming, amen. Halleluja. Ihr Lieben, so schön, im Haus Gottes zu sein, preist den Herrn. Warum feiern wir? Oh, vielen Dank, Bruder, ich liebe dich so sehr, Dankeschön. Warum feiern wir am Sonntag Gottesdienst? Weil wir sonntags die Kreuzigung und die Auferstehung Jesus am dritten Tag auferstanden. Amen. Er ist am Sonntag auferstanden. Deshalb feiern wir sonntags Gottesdienst, weil wir uns Sonntag für Sonntag an die Auferstehung Christi erinnern und das feiern. Amen. Amen. Deshalb feiern wir auch jedes Mal Abendmahl. In Apostelgeschichte 2,42 heißt es, dass sie beständig im Brechen des Brotes blieben. Und ich glaube, sie blieben beständig darin, weil es so unfassbar kraftvoll ist. Und wir nehmen zum Beispiel daran und deshalb legen wir Wert darauf, dass wir das auch Woche für Woche tun. Und das ist eine wunderbare Sache. Ihr Lieben, ich will heute zu euch sprechen über einen König. Nicht über König Jesus, aber indirekt eigentlich wieder schon. Und der ist auch ein Schatten auf den König Jesu. Weil sein Name bedeutet, ich glaube, Friede. Und sein Name ist eben, sein Friedensreich. Es gab noch nie einen König in Israel, unter dem so viel Friede geherrscht hat. Und sein Leben und seine Herrschaft ist ein Schatten auf das zukünftige Friedensreich des Messias. Liebe Christ, gibt es hier irgendjemanden, der vielleicht eine Ahnung hat, von wem ich hier spreche? Salomo, sehr gut. Salomo, wer hat schon mal von König Salomo gehört? Das ist doch gut. Dann weiß ich, womit ich arbeite. Ihr Lieben, Salomo ist einer der legendärsten Menschen, vielleicht sogar der legendärste Mensch, wenn man mal ganz ehrlich ist, so der je auf dieser Welt gelebt hat. Und er war eben König im antiken Israel, als Israel noch ein Reich war. Unter David wurde es ein Reich, alle Stämme waren ein Königreich. Und er war eben der König, der Sohn von König David, dieser andere sehr legendäre König, von dem wir bis heute Schriften lesen und dessen Gottesbeziehung uns so unfassbar inspiriert, oder? Und man könnte jetzt ewig lang über Salomos Reichtum und seinen Ruhm und seine Frauen und keine Ahnung sprechen, aber kurz gesagt, niemand auf dieser Welt hatte größeren Reichtum und mehr Ehre auf der Welt als er. Niemand war so bekannt und niemand war so geschätzt wie er. Leute, der Mann war so reich, in der Bibel heißt es, dass er ein Jahreseinkommen von 24 Tonnen Gold hatte. 24 Tonnen Gold, er persönlich. Er war der reichste Mann der Welt und verhältnismäßig gesehen vielleicht sogar der reichste Mann der Menschheitsgeschichte. Also er war damals der reichste Mann auf der Welt, aber vielleicht sogar der reichste, so, der je gelebt hat, so im Verhältnis halt zu den anderen Menschen, die zu seiner Zeit gelebt hat, haben, oder allgemein so im Verhältnis zu so. Leonardo, bitte korrigiert das einfach später. Also, und ja, Israel, also die 12 Stämme Israels, die haben zu seiner Herrschaft politisch absolut ihre Blütezeit erlebt. Also die hatten Frieden intern, es gab keinen Bürgerkrieg, alle Stämme haben friedlich miteinander gelebt, die hatten keinen Stress mit ihren Nachbarn, im Gegenteil, die Nachbarn haben die alle gefeiert und die hatten Frieden rundherum. Und ja, in Israel herrschte so ein Wohlstand, dass man Silber gar nicht achtete, heißt es in der Bibel. Versteht ihr, was ich meine? Also, den Leuten in Israel ging es so gut, und es gab so viel Gold im Umlauf, dass Silber gar nichts mehr wert war. So, das war die Herrschaft Salomos. Es heißt, dass es so viel Silber gab wie Steine. Stabil, oder? Also, das ist nochmal ein Thema für sich, aber da merkt man auch, was weise Führung, also das mit Leiterschaft alles steht und fällt, aber gut, das ist für den Leadership und gut. Er war der weiseste Mensch, der je auf Erden gelebt hat, heißt es in der Bibel. Der weiseste Mensch. Und er ist, da gibt es halt auch diese spannende Story, ne, wo Gott ihm sagt, so, hey, du darfst was wünschen, so. Und anstatt sich jetzt irgendwie Reichtum oder irgendwie materielle Güter zu wünschen oder so, fragt er eben um Weisheit. Und Gott hat ihm ja dieses Vorrecht gegeben, als weisester Mann in die Geschichte einzugehen, der je auf dieser Erde gelebt hat. Und er hat Bücher geschrieben. Wer kriegt noch seine Bücher zusammen? Einfach reinrufen. Komm, ein bisschen Bible Study hier, damit wir alle wach bleiben. Hohelied, Amen, Bruder. Sprüche, Prediger, sehr gut. Lest bitte alles davon, das sind wunderbare Weisheitsbücher. Und wie gesagt, er hat Bücher geschrieben, die uns Menschen über Jahrtausende hinweg bis heute einfach immer noch inspirieren, die uns ermutigen, die uns in eine tiefe Gottesbeziehung hineinführen. Also das heißt, der Mann hatte auch einfach echt einen starken Draht zum Herrn, so, und Gott hat ihn genutzt, um wirklich göttliche Weisheit freizusetzen, um prophetische Worte freizusetzen. Also wenn du Hohelied zum Beispiel noch nicht studiert hast, dann bitte tu dir den Gefallen, dann verstehst du auch viele Texte des Lobpreises besser. Aber es ist auch einfach so ein prophetisches Bild für Jesus Christus, unseren himmlischen Bräutigam, und seine Liebe, seine Hingabe gegenüber seiner irdischen Braut, die halt du und ich eben sind. Ne? Und in 1. Könige 10, 24 heißt es dann: Alle Welt suchte das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören, die ihm Gott ins Herz gegeben hatte. Ihr Lieben, wir Menschen, wir wollen gekannt sein, wir wollen fame sein, wir wollen irgendwie reich sein, wir wollen wichtig sein. Und Salomo, er hatte das alles. Und er hatte nicht einmal das toxische Problem, dass wenn er sich jetzt irgendwie mit jemandem vergleichen würde, dass es einen größeren Fisch gäbe, weil er war der größte Fisch, so wisst ihr, wie ich meine. Er war selber auf der Welt in allen möglichen Kategorien, also was eben Fame angeht, was Reichtum angeht, was Wohlstand angeht. Er war in allem die absolute Nummer 1. Also er musste sich nicht mit anderen vergleichen, er war der Maßstab, andere mussten sich wohl eher mit ihm vergleichen. So. Er hatte alles, was diese Welt einem Menschen bieten kann. Wirklich alles. Name it. So, wir können es auch einfach mal aufschlagen. Schlag gerne mal Prediger auf. Prediger 9. Und wie gesagt, Salomo ist so dieser legendäre König. Prediger 2. Er ist dieser legendäre König und hat so alles im Leben erreicht, was man im Leben auf dieser Welt überhaupt irgendwie erreichen kann. Und am Ende seines Lebens merkt er so: That ain't it. So, das ist es nicht. Das erfüllt mich nicht. Und wenn du so Prediger liest, bitte liest es unbedingt. Das ist so ein herrliches Buch und so ein lehrreiches Buch und ein Buch voller Weisheit. Und so ein Buch, was nicht aktueller sein könnte, sage ich mal, wenn du es liest. Aber wenn du es so liest, denkst du dir erstmal vielleicht fast schon so ein bisschen so: Wie passt dieses Buch in die Bibel rein? Weil es ist teilweise echt fast schon so ein bisschen deprimierend, sag ich mal. Oder es wirkt manchmal fast schon so ein bisschen hoffnungslos. Und du denkst dir so: Hä? Like, wo? Hä? So, what's the point? Aber wir kommen heute dazu, was eben der Punkt hinter dem Buch ist oder was die Message hinter dem Buch ist. Aber ich lese einfach mal vor: Prediger 2 aus der Schlachter. Ich dachte in meinem Herzen: Auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Aber siehe, auch das ist nichtig. Voll Lachen sprach ich: Es ist töricht. Und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen. Doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte, um mich an die Torheit zu halten, bis ich sähe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge, ich schuf mir Gärten und Parkanlagen, ich pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art, ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu tränken, ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zu Wollust der Menschen Söhne dient. Doppelpunkt: Frauen über Frauen. Ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen... Leute, gebt euch das mal, das ist schon heftig. Ich versagte meinen Augen nichts. Ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrte. Gib dir mal diesen Satz. Ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten, und hielt mein Herz von keiner Freude zurück. Das war Mr. Lebemann. Also, aber Vollgas, Alter. Denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe, und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Und als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind, und nichts Bleibendes unter der Sonne. Er hatte, also dieser Mann, Salomo, der hatte alles, was diese Welt ihm bieten konnte. Er hat sich nichts irgendwie zurückhalten, also er hat sich alles gegönnt, was er irgendwie, worauf er Lust hatte. Und ich lese echt nochmal vor einfach. Ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück. Das heißt, alles, was ihm gefiel, das nahm er sich einfach. Er hatte das Geld und die Macht dazu. Keiner hat ihn irgendwie daran gehindert oder so. Er konnte tun und lassen, was er wollte. Er war der souveräne Herrscher im Land Israel. Leute, die Bibel spricht davon, dass er 700 Frauen und 300 Nebenfrauen hatte. Es gab nichts auf dieser Welt, was er nicht haben konnte. Nicht mal im Bereich der Sexualität musste er sich irgendwie zurückhalten oder irgendwie Verzicht üben oder Verzicht lernen oder so. Er hatte Sex, wann er wollte, so viel er wollte, praktisch mit wem er wollte. Und ich will nur mal kurz dazu sagen, die Bibel verherrlicht diese Vielweiberei nicht, um es klarzustellen. Gott hat Mann und Frau geschaffen, damit sie als ein Mann und eine Frau ein Fleisch werden und eine exklusive Ehe führen. Das ist Gottes Design. In der Bibel lesen wir von Anfang an, dass überall, wo dieses Design nicht eingehalten wird, läuft es aus dem Ruder. Überall, wo dieses Design nicht eingehalten wird, wo ein Mann irgendwie mehrere Frauen hat oder irgendwie Polygamie gelebt wird und so weiter, es läuft aus dem Ruder, es gibt nur Kopfschmerzen, es gibt nur Krach. Wir haben bis heute globale Konflikte, die auf solche Dummheiten zurückgehen. Siehe Abraham und Hagar und Ismael und Isaac und so weiter. Also ich will nur klarstellen, die Bibel ist ein authentisches Buch, das heißt, die Bibel berichtet einfach ganz offen und ehrlich auch von der Verdorbenheit der Menschheit. Ich weiß, hat jemand schon mal Richter gelesen? Okay, wenn du unter 16 bist, dann lies bitte nicht. Jetzt habe ich die Neugier wahrscheinlich, sorry, Mütter. Also. Aber versteht ihr, also die Bibel, sie berichtet auch einfach über sehr tragische Zustände in dieser sündigen, korrupten Welt. Und wie gesagt, also, dass ein Mann irgendwie viele Frauen hat und so weiter, das war nie Gottes Plan, das war nie Gottes Design. Und Gottes Plan ist aber das Beste für uns. Und überall da, wo wir nicht nach Gottes Plan, nach Gottes Design, nach Gottes Willen leben, da laufen die Sachen aus dem Ruder, da gibt es Krach. Ja, also so viel dazu. Aber ich will nur sagen, das Äquivalent zu Salomo heute wäre sozusagen, keine Ahnung, du siehst auf Instagram irgendeine Frau und denkst so, ja, die finde ich nice und dann heiratest du sie halt so. Also er musste überhaupt nicht irgendwie Verzicht üben oder sich irgendwie zurückhalten, in gar keiner Hinsicht. Also materiell nicht, sexuell nicht, politisch nicht, er konnte tun und lassen, was er wollte. Und aus weltlicher Sicht müsste er doch wohl der glücklichste Mann dieser Welt sein, oder? Das ist doch das, was die Welt immer propagiert. Ja, Macht, Sex, Geld etc. so, da bist du ein gemachter Mann, da bist du glücklich. Salomo hatte all das in aller Fülle, so viel wie man es nur irgendwie haben konnte, und am Ende seines Lebens realisierte und reflektierte er und merkt so, das ist alles Nichtigkeit. Das erfüllt mich nicht, das macht alles nicht glücklich. Am Ende seines Buches schreibt er, oh Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles, also alles auf dieser Welt ist nichtig. Also hat keinen Sinn, ist belanglos, ist vergänglich. Das hebräische Wort, das hier mit Nichtigkeit übersetzt wird, das kann auch bedeuten Eitelkeit, Hauch, Leere, Sinnlosigkeit. Salomo hat alles mögliche an Reichtum angehäuft, alle Goals dieser Welt erreicht. Und er merkt am Ende seiner Tage so, ist alles egal. Es führt alles zu nichts, alles sinnlos. Salomo ist auch so ein bisschen savage, so, wenn er quasi sagt, so, ja, dann, so, ich habe das alles erarbeitet, dann muss ich das irgendeinem Typen überlassen, so, der ist wahrscheinlich noch, vielleicht sogar noch ein Dummkopf, so, okay, so ein bisschen scheiße. Er schreibt, ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne, und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Es ist alles ein Haschen nach Wind. Ein Salomo, ein Mann, der absolut alles genossen hat, was diese Welt einem Menschen irgendwie bieten könnte. Am Ende seines Lebens realisierte er einfach, es ist alles vergänglich. Wir werden alle sterben, wir können nichts mit ins Grab nehmen. Es hat keinen Bestand, es bringt dir nichts, es bringt mir nichts. Alle diese Dinge sind leere. Keine Sorge, der Plot-Twist kommt noch. Ne? Also ich bin nicht hier, um dich irgendwie demotiviert irgendwie nach Hause zu schicken oder deprimiert oder so. Im Gegenteil, das Haus Gottes ist ein Haus der Hoffnung und ich bin hier, um dir eine gute Botschaft zu verkündigen. Aber das ist einfach mal so die Grundlage, sag ich mal, für die Message. Nichts in dieser Welt schenkt uns wahre Erfüllung. Nichts in dieser Welt schenkt uns wahre Freude. Nichts in dieser Welt kann uns wirklich glücklich machen. Nichts in dieser Welt schenkt uns wahre Identität. Nichts in dieser Welt kann diese Leere in uns füllen, mit der jeder einzelne von uns auf diese Welt kommt. Nichts in dieser Welt kann uns wirklich wahren ewigen Wert geben, weil alles in dieser Welt vergänglich ist und eben nicht ewig ist. Amen.
Amen.
Und Salomo, wie gesagt, er hat das Leben halt, ich sag mal, er hat es ausgereizt und sogar er merkt halt eben, oder kommt eben zu diesem Ergebnis, nichts in dieser Welt erfüllt mich eigentlich wirklich. Salomo ist schon seit tausenden von Jahren tot und nicht mehr auf dieser Erde unterwegs, aber seine Message ruft bis in unsere Gegenwart. Oder seine Botschaft ist aktueller als je zuvor. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wir kommen doch alle mit dieser Lehre auf diese Welt und wir haben alle diese Sehnsucht in uns, gekannt zu sein, geliebt zu sein, angekommen zu sein. Und wir versuchen alle, bewusst oder unterbewusst, herauszufinden in diesem Leben, was eigentlich der Sinn in diesem Leben ist. Bei manchen ist irgendwie von klein auf ziemlich intensiv diese Suche, bei manchen ist es irgendwie erst so richtig auf dem Sterbebett irgendwie relevant. So. Aber so unterbewusst ist jeder von uns auf der Suche, weil jeder von uns tut erstmal seinen Default-Mode irgendwelche Sachen, um irgendwie Freude darin zu finden, um irgendwie glücklich damit zu werden oder dadurch zu werden. Wir versuchen diese Leere, mit der jeder von uns auf die Welt kommt, mit irgendwelchen weltlichen Dingen zu füllen. Wir definieren uns durch Anerkennung von Menschen, durch irgendeinen Doppel-Tap auf dem Screen heutzutage, durch Instagram-Follower, durch, ja, und Leute, bitte, lass uns eine gesunde Kirche sein, deshalb, ich will jedem ans Herz legen, begrenzt dein Social-Media-Konsum. Wenn du TikTok hast, dann lösch es einfach. Also, wirklich, Alter, Michael Williams hat es mal gesagt, Digga, in diesem kleinen Smartphone, es wirkt so manchmal, als wäre heutzutage 2100, als hätten sich alle möglichen Principalities irgendwie in ein so kleines Gerät irgendwie komprimiert oder so. Das heißt, wenn du was für deine psychische und auch oftmals wahrscheinlich für deine körperliche und erst recht für deine geistliche Gesundheit tun willst, lösch einfach TikTok.
Yes.
TikTok ist mir egal. Am besten, wenn du dich mit dem fühlst, am besten nimmst du jetzt dein Handy raus und lösch einfach TikTok. So. Ich glaube, nichts hat Suizidraten so sehr in die Höhe getrieben wie ein schlechter Umgang mit Social Media. Deshalb, wenn du Social Media hast, dann nutze es bitte nur, um irgendwie mit Menschen zu connecten oder so und irgendwie die Gospel-Message zu spreaden. Aber hör auf, deine Zeit zu verschwenden, die Gott dir anvertraut hat. Hör auf, irgendwie Doom zu scrollen. Leute, wir sind berufen, treue und gute Verwalter unserer Zeit zu sein. Deine Zeit gehört nicht dir. Deine Seele gehört nicht dir. Du kannst deine Seele nicht mit irgendeinem Nonsense und mit irgendeinem Müll füllen. Deine Seele gehört dem Herrn. Deine Seele ist dazu berufen, stark und gesund zu sein und den Herrn zu verherrlichen. Und Social Media wird dir nicht dabei helfen. Und ich predige zuallererst auch zu mir, weil jeder steht in dieser Gefahr, einfach irgendwie zu scrollen und seine Zeit zu verschwenden. Ihr Lieben, wir werden uns dafür rechtfertigen müssen, für jeden Euro, den Gott uns anvertraut hat und wie wir mit ihm umgegangen sind. Wir werden uns dafür rechtfertigen müssen, wie wir mit dieser kurzen Zeit, Leute, die Zeit auf dieser Seite der Ewigkeit ist wie ein Wimpernschlag. Und irgendwann werden wir alle vor unserem allmächtigen Gott, vor dem Richter des Universums stehen. Wir werden uns dafür rechtfertigen müssen, was wir für Verwalter gewesen sind. Wie wir mit unserer Zeit unterwegs gewesen sind. Wie wir sie verwaltet haben, wie wir sie genutzt haben. Und keiner von uns, jetzt denkst du dir vielleicht, ach ja, das juckt mich ja jetzt nicht. Ich sag dir was, wenn wir irgendwann vor Gott stehen werden, wird es uns jucken, wie wir mit unserer Zeit umgegangen sind. Und es kann, darf ich mal ehrlich sein jetzt heute hier? Darf der Herr uns ein bisschen stutzen?
Ja,
wollen wir wachsen, wollen wir Frucht bringen?
Okay,
Amen. Ihr Lieben, ich predige zuallererst auch zu mir selber. Deshalb der Herr, der uns alle ermutigt und erbaut und auch ermahnt. Parakaleo, ne? Was bedeutet Parakaleo? Wer letztes aufgepasst? Ermahnen und ermutigen. Das Wort, was für Ermutigung benutzt wird, ist das gleiche Wort, was für Ermahnen benutzt wird. Damit wir gesund im Glauben wachsen, wir brauchen beides. Damit du ein Kind gesund erziehen kannst, das Kind braucht beides. Es braucht Ermutigung und Ermahnung. Und in der Bibel ist es sogar dasselbe Wort. Ich habe keine Zeit, meine Bibel zu lesen. Ich habe keine Zeit, dies und das zu tun. Ich habe keine Zeit, keine Ahnung, bla bla bla. Ich habe keine Zeit, ein Business aufzubauen. Ich habe keine Zeit, irgendwie ein guter Verwalter zu sein. Aber deine Bildschirmzeit beträgt 6 Stunden am Tag. Was meinst du mit, du hast keine Zeit? Wenn deine Bildschirmzeit, wenn es nicht 6 Stunden YouVersion sind, dann lass uns Buße tun und aufhören, unsere Zeit in den Gully zu schmeißen. Leute, ich glaube, der Teufel kommt, um was zu tun? Um zu stehlen, zu verderben und zu töten. Ich glaube, der Teufel klaut durch nichts so einfach so viel Zeit, die wir für Gottes Reich nutzen sollen.
und einfach für unsere Beziehung mit dem Herrn und für konstruktive Dinge, wie durch diesen verdammten Umgang mit Social Media, der einfach in nichts führt und uns im besten Fall zu nichts führt und im schlimmsten Fall uns völlig zerstört und von Gott wegtreibt. Wie viel Versuchung wird durch Social Media ausgelöst? Wie viel Zerstörung psychisch wird durch Social Media aufgelöst? Hey, der Herr spricht uns zu, so, wenn uns irgendwie unsere Augen zur Sünde verleiten, wenn uns unsere Hand zur Sünde verleitet und so weiter, dann lass uns die Dinge ausreißen, weil es ist besser, dass wir vermöbelt und verstümmelt ins Reich Gottes eingehen, als dass wir halt ein bisschen mehr Social Media gehabt haben. So wisst ihr, wie ich meine? Lass uns der Heiligkeit nachjagen, kostet es, was es wolle. Und wir lassen uns aufhören, unsere Zeit zu verschwenden. Jeder hat Zeit. Wir könnten alle, hey, wo wärst du individuell? Wenn du die Zeit, die du auf Social Media in die Gulli wirfst, wenn du nur mal 50% davon in deine Bibel investieren würdest. Wo wärst du? Wo wäre deine Familie? Wo wäre dein Business? Wo wäre dein Studium? Wo wäre das Reich Gottes? Wo wären wir individuell und wo wären wir als ganze Gemeinde, wenn wir nicht 3 Stunden am Tag auf verdammt TikTok verschwenden würden, sondern wie Jaffet 3 Stunden am Tag einfach morgens im Gebet sein würden? Leute, wir hatten nächstes Jahr schon 5 neue Gemeinden gegründet. Ey, wie wär's, wir machen eine Challenge. Ich wette jetzt einfach mal, wir würden nächstes Jahr 5 neue Gemeinden gründen, wenn wir alle mal aufhören, einfach 3 Stunden auf TikTok zu verbringen, sondern 3 Stunden im Gebet. Gut, also so viel dazu. Also Faulheit ist auch kein Kavaliersdelikt, by the way. Also die Bibel sagt so viel zu Faulheit. Also wie gesagt, so zu faulenzen, seine Zeit zu verschwenden und so, das ist echt kein Joke. Das ist kein Spaß. We got a job to do. We are on a mission. Focus on the mission. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Diese, keine Ahnung, 70, 80, 90 Jahre, die wir auf dieser Seite der Ewigkeit haben, die werden wir niemals wiederbekommen. Zeit ist dein wichtigstes Gut. Okay, back to topic. Wir definieren uns durch alles Mögliche in dieser Welt. Wie gesagt, wir definieren uns darüber, wie viele Leute uns auf Social Media folgen. Wir definieren uns irgendwie darüber, wer uns irgendwie mag, wer uns nicht mag, bla bla bla. By the way, es ist völlig egal, wer dich mag oder wer dich nicht mag. Das Einzige, worauf es ankommt auf dieser Welt, ist, dass der allmächtige Gott Wohlgefallen in dir hat. Amen? Amen. Amen. Wenn Gott dein Freund sein will, wenn Gott mit dir ist, dann ist alles andere egal. Dann kann die ganze Welt gegen dich sein. Du bist immer noch in der Mehrheit, weil Gott mit dir ist. Amen? Wir definieren uns durch irgendwelche Buchstaben vor unserem Namen, nach unserem Namen, durch irgendwelche Abschlüsse. Mach deine Abschlüsse, aber lass dich nicht dadurch definieren. Wir definieren uns dadurch, aus was für einer Familie wir kommen. Wir definieren uns durch unser Aussehen, durch unseren Körper, durch unsere Klamotten, durch unsere Schuhe, durch, keine Ahnung, durch unsere Arbeitsstelle, durch die Mannschaft, in der wir spielen, durch die Preise, die wir gewinnen, durch unsere Noten. Wir suchen Erfüllung in all diesen vergänglichen, irdischen Dingen. In Sex, Pornografie, in unseren Partnern, in unseren Freunden, in Drogen, in Partys. Wir versuchen in allen möglichen Dingen Erfüllung zu finden. Aber ich will dir heute sagen, ich will dir mit Salomo sagen, mit der Bibel zusammen sagen, mit dem Wort Gott, mit dem Herrn selber, der Herr selber will dir heute sagen, in nichts von all dem findest du den Grund für dein Leben, in nichts von all dem findest du Erfüllung, in nichts von all dem findest du wahre Freude. In nichts von all dem findest du deine Berufung, in nichts von all dem blühst du irgendwie ansatzweise auf. Nein, im Gegenteil, du wirst der Garten deines Lebens, der Garten deines Herzens, er wird eingehen, wenn du versuchst, deine Erfüllung, deine Freude in solchen belanglosen Dingen zu finden. Nichts davon macht uns wirklich glücklich, in nichts davon finden wir Wert oder irgendeinen wahren, tieferen Sinn. Nichts davon kann dir beantworten, wieso du auf dieser Erde bist. Warum sind wir auf dieser Erde? Das ist auch der Grund, warum wir hier unterwegs sind. Wir müssen uns alle fragen, atmen wir nur oder leben wir schon? Ihr Lieben, all diese Dinge, von denen wir hier gerade sprechen, die können von einem Moment auf den anderen wegbrechen. Du denkst, alles passt, alles easy. Keine Ahnung, dir gehören irgendwelche riesen Landgüter im Zarenreich und plötzlich kommen dann irgendwelche roten Verrückten an. Schießen die königliche Familie ab und plötzlich wird dir alles genommen. Versteht ihr? Also in dieser Welt, wir sehen es in der Menschheitsgeschichte immer und immer und immer und immer wieder. Von einem Moment auf den anderen kann alles wegbrechen, worauf du irgendwie deine ganze Identität und Existenz gebaut hast. Dein dickes Geldkonto, es kann von einem Moment auf den nächsten, plötzlich bringt dir gar nichts mehr. Worauf brauchst du deine Sicherheit? Worauf brauchst du deine Existenz? Worauf brauchst du deine Freude? Wer ist dein Gott? Auf wen vertraust du? Das, worauf du vertraust, das ist dein Gott. Ist Gott dein Gott oder ist irgendein Götze dein Gott? Ist Mammon dein Gott zum Beispiel? Vertraust du auf die paar Euros, die auf deinem Konto liegen? Und spätestens nach dem Tod verlieren diese Dinge ihren kompletten Wert. Aber ihr Lieben, unser Leben geht nicht nur bis zum physischen Tod, sondern darüber hinaus. Deshalb ist eine echte Frage so, okay, was gibt uns denn für alle Ewigkeit unseren himmlischen Wert? Sie machen uns vielleicht eine kurze Freude, aber kurz nach diesem Hai sind wir leerer als davor. Sie können dich nicht erfüllen, weil sie von dieser Welt sind und vergänglich sind. Du aber wurdest nicht für eine vergängliche Welt geschaffen, sondern für Gottes ewige Gegenwart und Herrlichkeit. Du bist eine ewige Seele, du bist ein ewiger Geist, du bist ein Mensch, der für die Ewigkeit geschaffen wurde vom ewigen Gott. Und deshalb kann auch nur der ewige Gott dich erfüllen und nicht irgendwelche irdischen, vergänglichen, nichtigen Sachen. Macht das Sinn? Wenn die für die Ewigkeit geschaffen wurden, dann kann der auch nur etwas Ewiges und unser Schöpfer selbst uns erfüllen, oder? Und nicht irgendwas Geschaffenes, irgendwas Vergängliches, was irgendwie nur temporär ist. Du hast einen himmlischen Ursprung. Und deshalb kann Irdisches dich nicht erfüllen, deshalb kann nur Himmlisches dich erfüllen. Weil du himmlischer Natur bist. Wir sind auf dieser Erde nur auf Durchwanderung. Wir sind nur zu Besuch hier auf dieser Erde. Unsere Heimat ist der Himmel. Und deshalb kann nur der Himmel, kann nur das Himmlische, der Himmlische uns erfüllen. Wenn wir vom Himmel reden, dann reden wir von Christus. Weil wir wollen ja nicht irgendwie, ich will kein Himmel, wo nicht Christus ist. So wisst ihr, wie ich meine? Der, nachdem ich mich sehe, warum ich in den Himmel will, ist, weil es um Gemeinschaft mit Christus geht. Mann und ich, wir reden da zurzeit sehr viel drüber und es ist interessant, wie östliche Theologie gerade im Gesamten der Kirche voll viel Korrektur reinbringt. Ihr Lieben, wir sind teilweise voll abgedriftet. Theologie ist teilweise so voll so theologisch geworden, so, also wo es nur um Rettung geht, im Sinne von Hauptsache du kommst nicht in die Hölle, Hauptsache du kommst in den Himmel, aber wir reden gar nicht viel über Christus. Das Evangelium ist christologisch, es geht um Christus. Es geht um viel mehr als nur, ja okay, Hauptsache du bist nicht in der Hölle. Es geht darum, dass du von Ewigkeit zu Ewigkeit Gemeinschaft mit dem hast, durch den und für den alles geschaffen wurde und in dem alles in allem seinen Bestand hat. Du wurdest für Christus, für Gemeinschaft mit Christus geschaffen. Und es geht nicht darum, dass du irgendwie in den Himmel kommst, damit du da irgendwie eine chillige Zeit hast oder so. Nein, es geht darum, dass du die Ewigkeit mit Christus verbringst. Mit ihm regierst, in deiner Berufung lebst. Das ist deine Berufung, in Gemeinschaft mit Christus zu leben, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihn anzubeten, in Wahrheit und im Geist zu seinen Füßen zu sitzen, seine Stimme zu vernehmen, seine Liebe zu empfangen und zu erwidern. Es geht um Christus. Versteht mich nicht falsch, die Hölle ist absolut real, wer mich kennt, der weiß, ich predige das in aller Klarheit und so weiter. Aber du wurdest für, ich will nur sagen, du wurdest für viel, dass Jesus ist für viel mehr ans Kreuz gegangen, als nur um irgendwie zu gewährleisten, dass du hauptsächlich nicht in die Hölle kommst oder so. Er ist gestorben, nicht um dir etwas zu geben, er ist nicht gestorben, um dir einen Himmel zu geben, er ist gestorben, damit du den himmlischen empfangen kannst, für Ewigkeit, für immer und ewig. Christus ist nicht gestorben, um dir etwas zu geben, er ist gestorben, um dir sich selbst zu geben. Amen. Du wurdest geboren und geschaffen, um Christus zu kennen, um ihn zu lieben. Und nicht zu kennen, wie wir Friedrich Merz kennen oder so, sondern ich meine, zu kennen, so wie du, wie ein Kind seinen Papa kennt. So wie eine Braut ihren Bräutigam kennt. So wie Geschwister sich kennen. So, sich so eng zu kennen, wie man sich nur irgendwie kennen kann. Also Intimität auf höchstem Niveau zu leben. Das ist der Sinn des Lebens. Darin findet sich wahre Erfüllung. Gott hat den Menschen geschaffen, um für immer und ewig in lebendiger, intimer, inniger Beziehung mit ihm zu leben. Du wurdest geschaffen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, so wie Adam und Eva mit Gott Gemeinschaft hatten. Das ist der Grund, wofür der Mensch geschaffen wurde. Um wie Adam und Eva mit Gott durch den Garten zu spazieren. Und in der Gemeinschaft mit Gott, darin besteht die Fülle des Lebens. Darin besteht die wahre Freude. Eden bedeutet Wonne. Wir wurden für Wonne geschaffen. Gott ist gut, Amen.
Amen.
Gott ist gut, Gott ist kein irgendwie so zynischer alter Mann oder so, der irgendwie nur darauf wartet, uns zu bestrafen und keine Ahnung, irgendwie das Schlechtes für uns will. Nein, im Gegenteil, Gott ist unfassbar viel besser, als wir denken. Wir werden die ganze Ewigkeit brauchen, um ansatzweise zu begreifen, wie gut und wie schön und wie herrlich Christus ist.
Amen.
Wir wurden geschaffen, Christus zu lieben, uns lieben zu lassen, um in dieser Liebesgemeinschaft mit ihm zu leben. Ihr Lieben, die Dreieinigkeit ist die Liebe selbst. Liebe impliziert, dass es mindestens zwei Parteien geben muss. Und Gott selbst ist die Liebe. Amen.
Und es macht Sinn, weil Gott ist dreieinig. Das heißt, in der Dreieinigkeit gab es von Ewigkeit zu Ewigkeit Liebe. Und Gott hat sich aus Liebe dazu entschieden, die Menschen zu schaffen und ihn in seine Liebesgemeinschaft zu integrieren. Und weißt du, was das Verrückte ist? Du, der Mensch, bist heute und wirst von Ewigkeit zu Ewigkeit repräsentiert sein in dieser Liebesgemeinschaft, weil Gott Mensch geworden ist. Und Gott, Christus, der Gott-Mensch, so, es gibt diesen alten christlichen, kirchenväterlichen Begriff, Theanthropos, also Gott-Mensch. Und das ist so ein theologisch so brillanter Begriff, weil da geht es so darum, dass Gott in Christus 100% ganz Gott ist und 100% vollkommen Mensch ist. Und in der Dreieinigkeit, heute, jetzt, in diesem Moment, ist der Mensch repräsentiert in der Dreieinigkeit, weil Christus dort für uns Fürbitte tut, als himmlischer Hohepriester. Verstehst du? Ein Mensch sitzt auf dem Thron des Universums, ein Gottmensch. Es ist crazy, es ist verrückt. Also es wird nicht tiefer als Christus, also okay. Gott hat den Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit sich selbst zu haben. Und durch den Geist sind wir in Christus und sind wir Teil der Dreieinigkeit und dürfen wir Gemeinschaft in der Dreieinigkeit haben. Leute, wir haben ein Privileg, dieses Leben im neuen Bund, dieses Leben in der Fülle des Evangeliums. Es ist so unfassbar schön, wir werden die ganze Ewigkeit brauchen, um irgendwie ansatzweise darauf klarzukommen, was für ein Privileg und was für eine Herrlichkeit darin besteht. Vielleicht denkst du dir so, hey Mose, vielleicht hast du irgendwann das Privileg, auf der anderen Seite der Ewigkeit Mose kennenzulernen. Dann fragst du so, hey Mose, wie war das, mit Gott zu sprechen, von Angesicht zu Angesicht? Hey David, wie war das, diese himmlischen Zeilen zu empfangen, diese crazy Gottesbeziehung zu kultivieren? Hey Abraham, wie war das, damit Gott zu reden und diese Verheißung zu empfangen? Sie werden gleich antworten und werden dich nur fragen, erzähl mir mal, wie war das, dass Gott in dir lebt? Du hast ein Privileg, was kein David hatte, was kein Mose hatte, was kein Abraham hatte. Du darfst eins mit Christus sein. Mit Gott, mit der Fülle Gottes selbst. Es wird nicht krasser als Christus, Leute, wirklich. Deshalb, ich liebe, dass ihr vorhin das Lied gesungen habt. Leute, Christus ist alles, was wir haben. Christus ist unser Ein und Alles. Christus ist unser Leben. Christus ist die Fülle. Ich sage dann gleich noch ein paar Sätze dazu, dass Christus die Fülle ist. Christus ist alles. Leute, wir werden die ganze Ewigkeit brauchen. Wir können den Tag ein, Tag aus einfach nur darüber staunen, wie herrlich Christus ist. Dieser Gottmensch, der vollkommen Gott ist und vollkommen Mensch geworden ist. In seiner Gegenwart, in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Christi, in seiner Person, in ihm selbst, ist alles, wonach sich unsere Seele sehnt. Christus selbst, wenn Christus hier mitten unter uns ist, und das heißt, da wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter uns. Wenn Christus hier ist, dann haben wir alles. Dann haben wir ein Festmahl. Er selbst ist der reich gedeckte Tisch im Angesicht unserer Feinde. Er selbst ist unser überfließender Becher. Er selbst ist die Fülle des Lebens. Wenn Christus hier ist, dann haben wir alles. Und deshalb ist es unsere einzige Mission. Hier in München, in Bayern, in Deutschland, in Europa, bis an die Enden der Welt zu gehen, um Christus einen Thron der Anbetung zu bauen, damit er sich unter uns ruht. Wir wollen ein Ruheort für ihn sein. Wir wollen, dass er sich unter uns lagert. Weil er ist unser Ziel. Er ist nicht nur der Weg. Er ist nicht nur irgendwie ein Mittel zum Zweck. Seine Gegenwart ist nicht nur Mittel zum Zweck, damit Leute irgendwie befreit werden oder so. Nein, er selbst ist die Befreiung. Wir missbrauchen nicht, wir instrumentalisieren nicht die Bundeslade, um irgendwelche Kriege zu gewinnen oder so. Nein, er selbst, die Bundeslade selbst, seine Gegenwart selbst, ist unser größter Schatz, ist das Kostbarste, was wir haben. Und wir hosten nicht Gottes Gegenwart, damit viele Menschen kommen oder so. Nein, unser Ziel ist, seine Gegenwart zu hosten, damit viele Menschen kommen und mit uns seine Gegenwart hosten und ihm begegnen und seine Fülle erfahren. Unser Ziel ist nicht, dass Menschen hier kommen, damit sie etwas bekommen, damit sie Befreiung von ihren Zwängen und Süchten und so und ihren Ketten bekommen. Nein, unser Ziel ist, dass Menschen herkommen, damit sie Christus selbst empfangen. Unser Ziel ist nicht, dass Leute herkommen, nur damit sie nicht in die Hölle gehen. Nein, unser Ziel ist, dass sie herkommen und Christus selbst empfangen. In dem die Rettung ist, in dem die Heilung ist. Er selbst ist die Heilung, er selbst ist der Heiler. Da, wo der Heiler gegen Mensch ist, da werden Menschen halt geheilt. Uns geht es um Gottes Gegenwart mitten unter uns. Er ist unser Ein und Alles. Amen. Ab dem Moment, wo Christus nicht mehr unser Alles ist, wo er nicht mehr alles durchdringt und alles durch und für ihn getan wird. Ihr Lieben, jeder Dienst in dieser Kirche, wenn nicht klar ist, inwiefern das jetzt wirklich durch Christus passiert, mit Christus passiert und für Christus passiert, dann gibt es diesen Dienst nicht. Weil wir sind nicht irgendein sozialer Club, wir sind nicht irgendein sozialer Verein. Ganz ehrlich, ich glaube, viele Kirchen
sind eher irgendwelche soziale Vereine oder so, aber haben mit der Kirche nicht viel zu tun. Weil eine Kirche, wo Gottes Gegenwart nicht präsent ist, darf sich das Wort Kirche nennen. Lasst uns immer unseren Fokus auf sein Angesicht, auf seine Gegenwart gerichtet halten. Weil einzig und allein in ihm finden wir wahre, erfüllende, übernatürliche Freude, den Sinn des Lebens, wahre Erfüllung, Friede und Freude, die komplett unabhängig von irgendwelchen Umständen sind. Christus schenkt dir einen Frieden, wo dir alles andere egal ist, wo der Sturm gerade um dich herum irgendwie abgeht so, und du stehst fest auf seinem Fundament und weißt, du kannst singen, voll überzeugt, it is well with my soul. Weil ich habe Christus und Christus kannst du mir nicht nehmen. Wenn du Christus hast, hast du alles. Wenn du Christus nicht hast, hast du gar nichts. Du kannst wie Salomo der reichste Mensch auf dieser Welt sein. Du kannst alles haben, was diese Welt dir geben kann, wenn du Christus nicht hast. Und Salomo, er hatte nicht Christus, wie wir heute Christus haben dürfen. Er hatte die Weisheit Gottes. Er hatte die Tora. Er hatte, versteht ihr? Er hatte eine gewisse Offenbarung von Gott. Aber er hatte nicht diese Intimität mit Christus, diese Fülle, die du und ich durch das Kreuz, durch das Blut und den Leib Christi haben dürfen. Er hatte nicht diese Gemeinschaft und deshalb musste er am Ende seines Lebens sagen, es ist alles nichtig. Es ist die einzig logische Konsequenz hier. Das ist die Rechnung, das ist das Ergebnis. Es ist alles nichtig. Man kann sagen, muss Predigt, die Predigt des Predigers auch anders formulieren. Wenn du Christus nicht hast, dann ist das alles egal. Das ist alles für die Katze, das ist alles nichtig. Aber wenn du Christus hast, dann kannst du in deiner Gefängniszelle sitzen. Lies mal Brother Ewing, lies mal Heavenly Man, lies mal all diese Bücher über verfolgte Christen. Richard Wurmbrand, all diese wunderbaren, diese Heldensgeschichten. Wenn du Christus hast, dann kannst du allein in einer Zelle sitzen und du bist der reichste Mann auf dieser Welt. Weil du hast einen Frieden, den nicht so niemand dir wegnehmen kann. Du hast eine Freude, die alles andere übersteigt, was diese Welt dir jemals geben könnte. Du hast einfach alles. The kingdom is inside of you. In dir, in Christus, hast du alles, was du brauchst. Schau nicht auf deine Umstände, schau nicht auf irgendwelche Stöhne oder so. Schau nach innen hinein, schau auf Christus. Lies mal diese ganzen Bücher von den Mystikern aus dem Mittelalter. Schau nach drinnen, schau, der Garten ist drinnen, der Garten ist nicht draußen, der Garten Intimität ist drinnen, ist in dir. The Kingdom, das Königreich Gottes ist in dir. Und ihr Lieben, beim Königreich Gottes geht es um den König. Wer will ein Königreich ohne einen König? Es geht darum, den König, die Gegenwart Gottes immer tiefer zu entdecken. Und du musst nicht irgendwo hingehen oder so grundsätzlich, nein, du darfst einfach in dich hineinschauen. Du darfst Gemeinschaft mit dem Christus haben, der in dir lebt, durch seinen Geist. By the way, Mystica ist nur ein Begriff für so die charismatischen, also Gott ist, nur damit es kein Missverständnis gibt, weil es gibt so manche Begriffe, die irgendwie so abused worden sind von irgendwelchen östlichen Religionen oder so, das ist unser Begriff. Mystisch, das ist unser christlicher Begriff, das ist ein neutestamentlicher griechischer Begriff. Mysterion, Geheimnis, es geht um darum, über das Geheimnis Gottes zu stammen. Gott selbst ist ein Geheimnis, wir werden ganz Ewigkeit brauchen, um ihn immer mehr zu erfahren, immer mehr zu verstehen. Wir werden ihn immer besser kennen von Ewigkeit zu Ewigkeit, weil er unermesslich ist, weil er ein Geheimnis ist. Und deshalb, wenn wir von diesen mittelalterlichen Mystikern sprechen, das sind einfach so die Christen, die im Mittelalter voll charismatisch waren, Zeichen Wunder erlebt haben, Gott erfahrbar erlebt haben, durch Träume und Visionen etc. Also die perfekten Konferenzsprecher werden für unsere charismatischen Conferences. Die haben halt viel über diese Gemeinschaft mit Christus im Stillen, im Verborgenen, einfach im Inneren so geschrieben. Sonst sieht euch das unbedingt rein. Christus hat einen Frieden für uns, der menschlichen Verstand übersteigt, der gar keinen Sinn macht. In ihm finden wir unsere Bestimmung, in ihm finden wir unsere Identität und in ihm haben wir alles, was wir brauchen. Er selbst ist alles, was wir brauchen. Er selbst ist es. Gott schenkt uns wunderbare Dinge, Güter, aber lass niemals dein Isaac zu deinem Götzen werden. Lass niemals zu, dass das Wunder Gottes, dass das Geschenk Gottes zu deinem Gott wird, zu deinem Götzen wird. Nein, Gott schenkt dir Geschenke, Gott macht dir Geschenke, damit du ihn damit beschenken kannst, damit du ihn damit verherrlichen kannst, damit du es wieder auf den Altar legen kannst, um ihm die Ehre zu geben, um ihn zu anbeten. Vielleicht schenkt dir Gott einen starken Dienst, Einfluss, Geld, Talent etc. Diese Dinge sind Hammer, sind wunderbar, aber sie erfüllen uns nicht. Wir dürfen auch nicht unsere Erfüllung darin suchen und wir dürfen sie nicht zu unseren Götzen machen, sondern sie sind uns gegeben, um den Geber damit zu verherrlichen und anzubeten. Amen.
He is everything. Sag mal, Jesus ist genug. Jesus ist alles. Und ihr Lieben, Jesus ist alles. Das hört vielleicht das Hammer, wenn wir gleich mal das Lied spielen, was wir zuletzt gesungen hatten. Jesus ist alles. Ihr Lieben, Jesus, er spricht, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Er selbst ist der Weg, der zum Vater führt. Er selbst ist der Weg zu Gott. Er selber ist Gott. Er ist nicht nur der Weg, er ist auch das Ziel. Er selbst ist die Wahrheit. Wenn er in dein Leben kommt, kommt Wahrheit in dein Leben. Und die Wahrheit wird dich frei machen. Frei von deinen Ängsten, frei von deinen Ketten und Süchten. Und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Einzig und allein Christus schenkt uns wahre Freiheit. Nicht irgendeine Therapie. Ich habe mein letztes mit der Psychologie, mach Therapie, das ist nicht verkehrt. Aber Christus schenkt uns Dinge, die nichts in dieser Welt uns geben kann. Ich habe mit einer Psychologiestudentin gesprochen. Sie hat mir gesagt, bei Therapie, man bringt den Leuten nur bei, wie sie mit ihrer Krankheit leben können. Aber keine Therapie kann Krankheit wegmachen. Psychische Krankheit lässt sich durch Schulmedizin nicht heilen. Aber Christus ist unser Heiler. Christus ist der Heiler. Darf den Menschen sagen, darf den Ärzten sagen, nee, es geht nicht mehr weiter. Du wirst für dein ganzes Leben ja diese chronische Krankheit haben, diese Depression, sie werden nicht weggehen. Nein, Christus ist dein Heiler. Christus hat das letzte Wort. Und der ist am Kreuz gestorben, um dich gesund zu machen, mit Körper, Seele und Geist. Amen. Er selbst ist die Auferstehung. Er selbst ist das Leben. Das ewige Leben liegt in ihm. Wenn du nicht nur atmen willst, sondern wahrhaftig leben willst, dann empfang Christus, dann lad Christus in dein Leben ein. Ihr Lieben, wir kommen mit dieser Lehre auf diese Welt, weil wir Sünder sind. Und Sünde trennt uns von Gott. Und Gott ist die Fülle selbst. Deshalb sind wir so leer. Deshalb sind wir so zerstört. Weil wir getrennt sind von der Fülle. Macht Sinn, oder? Und deshalb ist Christus am Kreuz gestorben, hat sein Blut vergossen, um deine Schuld zu sühnen. Damit du wieder Gemeinschaft mit ihm haben kannst und dadurch wahre Erfüllung finden würdest. Das ist das Evangelium. Gemeinschaft mit Christus. Christus hat alles getan, um die Gemeinschaft mit dir in Eden wiederherzustellen, die durch deine Rebellion verloren gegangen ist. Christus war gehorsam bis in den Tod. Christus hat sich gedemütigt, um das wiederherzustellen, was durch deine Rebellion und durch deinen Stolz verloren gegangen ist. Was durch deinen Stolz im ersten Garten unter besten Umständen in Eden verloren gegangen ist, hat er unter bis auf den Tod im Garten Gethsemane wieder erkämpft und errungen. Christus, ihm war es lieber, ans Kreuz zu gehen und wie ein Verbrecher hingerichtet zu werden. Gott war es lieber, seinen Thron zu verlassen und Mensch zu werden, in diese dreckige Welt zu kommen, sich von seiner eigenen Schöpfung bespucken zu lassen, beschimpfen zu lassen, verleumden zu lassen, zu Unrecht verurteilen zu lassen und hinrichten zu lassen. Ihm war das alles lieber, als die Ewigkeit ohne dich zu verbringen, als die Ewigkeit nicht in Gemeinschaft mit dir zu sein. Christus sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir, mehr als du es jemals tun könntest. Er liebt dich, er sehnt sich nach dir, er klopft an deiner Tür. Er ist sogar so demütig, dass er an deiner Tür klopft, an der Tür deines Herzens klopft und klopft und klopft. Und du machst ihn nicht auf, weil du irgendwie meinst, etwas Besseres zu tun zu haben. Aber er geht nicht weg, sondern er liebt dich so sehr und er ist so demütig, dass er vor deiner Tür stehen bleibt und wartet und weiter klopft, bis du aufmachst, bis du ihn einlässt, bis du sagst, Herr, du kannst bei mir wohnen, Herr, du kannst in meinem Herzen wohnen, du kannst bei mir bleiben. Ich will diese Einladung zur Gemeinschaft mit dir annehmen. Der König der Könige demütigt sich und fragt dich, ob du Gemeinschaft mit ihm haben willst. Er ist das Leben und ihn zu kennen ist das Leben. Das Leben besteht darin, ewige Gemeinschaft mit Christus zu haben, weil er das Leben ist. Die Erkenntnis Jesu Christi, Christus zu kennen, ist das Leben in Ewigkeit, das Leben in Fülle. Ich bin das Licht der Welt. Wenn er in dein Leben kommt, dann muss jede Finsternis weichen. Da muss jeder dämonische Einfluss weichen. Da muss jede Kette weichen. Da muss jede Krankheit weichen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. In Jesus wird dein innerer Durst, wird deine Sehnsucht, wird dein Hunger für immer und ewig gestillt. In ihm findest du Leben und Sinn. In ihm findest du wahre Zufriedenheit und Erfüllung. Ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Alles dreht sich um ihn. Alles dreht sich um ihn. Alles hat seinen Bestand in ihm. In diesem Theanthropos, in diesem Mann, in diesem Gott, in diesem Christus hat die ganze Schöpfung ihren Bestand, weil die ganze Schöpfung wurde durch ihn und für ihn geschaffen. Und wenn Christus heute aufhören würde zu existieren, würde das gesamte Universum in sich zusammenfallen. Und dieser Christus lädt sich ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben und eins mit ihm zu sein. Oh mein Gott. Manchmal, ich denke so am liebsten, ich würde mich einfach mit dem Mann so irgendwie in Griechenland mit Artus wegsperren und wir staunen einfach Tag für Tag einfach nur noch über Christus so. Es wird niemals langweilig werden.
wenn wir so im Lobpreis stehen, dann haben wir keine Offenbarung von Christus. Dann haben wir keine Offenbarung von dem, mit dem wir es zu tun haben, der sich bei uns erbarmt hat. Wenn wir den verherrlichten Christus vor Augen haben, diesen Mann mit Feuer in seinen Augen, dessen Angesicht leuchtet wie die Sonne in all ihrer Kraft, dessen Reden ist wie ein Rauschen vieler Wasser. Wenn wir diesen Gott vor Augen haben, den verherrlichten Christus, der für dich ans Kreuz gegangen ist und sich hat hingerichtet, dass wir Verbrecher, dann kannst du nicht so gelangweilt im Gotteslied stehen. Und deshalb machen wir auch eine Stunde Lobpreis. Es ist immer noch viel zu wenig, weil wir werden die ganze Ewigkeit brauchen, um ihm die Anbetung zu geben, die ihm gebührt. Aber es ist schon mal ein Anfang. Warum macht ihr so lange Lobpreis? Weil er willig ist. Weil er willig ist. Es ist mir komplett egal, ob der Lobpreis gefällt, ob es viel zu lang ist. Die Tür funktioniert ziemlich gut. Dann geh in die Church, wo die 20 Minuten Worship als Entertainment machen, oder? Keine Ahnung. Aber hier sind wir da, um Christus anzubeten. Um dem Gott die Ehre zu geben, der sich über uns erbarmt hat, weil er würdig ist. Im Himmel, die 24 Ältesten, die vier lebendigen Wesen, da schaut keiner zum anderen rüber. Hey, wann sind wir eigentlich fertig? Nein, die beten an von der Ewigkeit zu Ewigkeit, weil ihm niemals langweilig wird. Weil Christus das Geheimnis selbst ist, weil er sich immer mehr offenbart von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und es Tag für Tag, Stunde um Stunde immer mehr Grund gibt, ihn anzubeten. Deshalb machen wir Revival Nights, die kein Ende haben. Halleluja. Hey. Deshalb sagen wir nicht, ja, die Revival-Night ist um 10 Uhr vorbei. Nein, wir beten einfach an, solange es geht. Weil Christus willig ist. Weil wir eine Gemeinde sein wollen, die Alabastergefäß ausgeht, die verschwenderisch ist. Wahre Liebe ist verschwenderisch. Wahre Liebe hält nichts zurück. Wahre Liebe ist nicht so, ja, nee, also 90% von mir, keine bisschen mehr Wesen oder was. Ich bin der Anfang und das Ende. Alles dreht sich um Christus. Christus ist der Mittelpunkt von allem in allem. Er ist die Fülle. Und ich will jetzt einfach mit ein paar Bibelstellen hin. Denn es gefiel Gott, in ihm, in Christus, alle Fülle wohnen zu lassen. Die gesamte Fülle Gottes wohnt in Christus. In diesem Mann, in diesem Juden, in diesem König der Könige, in Christus, lebt die ganze Fülle Gottes, die Fülle des gesamten Universums. Von allem Dave Ökupeller, the man of God. Come on. Ich hoffe, du bist bereit, es entscheppern zu lassen, Bruder. So, sei immer bereit, Alter. Junge, der ist so eine Waffe, Alter. Der muss gleich Ministry-Zeit leiten hier. Kolosser 2, 9 bis 10. Denn in ihm, sag mal, in ihm. In Christus. Sag mal, Christus ist genug. Christus ist alles. Christus ist die Fülle. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist raus, Alter. Die ganze Fülle. Haben. In ihm ist die ganze Fülle und du darfst eins mit ihm sein und darfst die Fülle haben. Die Bibel sagt, du bist ein Erbe Gottes, du bist ein Miterbe Christi. Alles, was Christus gehört, gehört dir durch das Kreuz. Die ganze Fülle Gottes, diese Welt, sie gehört dir. Du musst nicht als Weiße durch diese Welt laufen. Wir müssen nicht durch diese Welt laufen und sagen, oh nein, hoffentlich kommen wir irgendwie klar. Nein, diese Welt gehört unser Papa und diese Welt gehört auch uns und alles gehört uns, weil wir in Christus alles gewonnen haben. Amen. Weiter. Ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, in Christus, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Digga, wenn dieser Gott auf meiner Seite ist, was habe ich noch für Probleme in meinem Leben? Wenn ich jemand fragt, hey, wie geht's dir? Wie kann ich überhaupt irgendwie rumheulen oder so? Christus ist mit mir, Christus ist für mich. Ich habe Gemeinschaft mit der Fülle Gottes selbst. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben besteht darin, Christus zu kennen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wir sind zur Gemeinschaft mit Christus berufen, wie es Paulus im Korintherbrief heißt. Er selbst ist das verheißene Land. Christus nicht ans Kreuz gegeben, um uns etwas zu geben, denn er selbst ist das verheißene Land. Hier das Letzte. Halt dich fest. Sieh deine Schuhe aus, weil ich gleich raus, ich muss sorgen. Denn in ihm, sag mal, in ihm. In Christus ist alles erschaffen worden. Alles, 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 alles. Sogar, dass der Satan noch existieren darf, ist reine Gnade, so in dem Sinne. Wisst ihr, wie ich meine? Sogar der Satan, sogar die Engel, sogar die Dämonen, alles hat seinen Bestand in ihm. So, lass uns niemals denken, ja, der Satan ist irgendwie so der Gegenspieler Gottes auf Augenhöhe. Nein! Ich sage es immer wieder, Jesus ist so ein souveräner Gott und König, er macht sich nicht mal die Hände schmutzig, um Satan am Ende selber zu erledigen, sondern lässt es eine andere Schöpfung machen, lässt es Michael erledigen. Die sind nicht auf Augenhöhe und du bist in Christus und damit bist du auch nicht mit Satan auf Augenhöhe. Satan und die Engel und Dämonen werden mit Ungeziefer verglichen und du bist ein Löwe, der darauf rumkrampeln darf. Dieses Autorität gegeben durch Schatten des Autorien. Du bist mehr als ein Überwinder. In wem? In Christus. Du bist versetzt in himmlische Region. In wem? In Christus. Du bist mit Christus, in Christus. Du bist eins mit ihm. Und sein Sieg über den Teufel ist dein Sieg. Und so wie du erhoben, so wie Christus, ja, so, gar kein irgendwie auf Augenhöhe ist mit dem Teufel, bist du auch nicht auf Augenhöhe mit dem Teufel, weil du in Christus, mit Christus in himmlische Region versetzt bist und mit ihm regierst. Und weil der Teufel ein besiegter Feind ist, der wie Ungeziefer hier rumkriecht. Und so einen letzten verzweifelten Aufstand irgendwie versucht da zustande zu bringen. Zeit zu gewinnen, dir was nicht helfen wird. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Alles, im Himmel, auf Erden, alles hat seinen Bestand in Christus. Das Sichtbare und das Unsichtbare ist sein Thron. Sorry, darf ich noch mal eine Sache sagen? Ich krieg so einen Hals, Alter. Wenn Leute irgendwie mehr über irgendwelche Jezebel Spirits und irgendwelche Dämonen. Ich frage mich, chillt ihr so viel mit Dämonen, dass ihr die alle bei Namen kennt, oder was? Wenn Leute mehr über Dämonen und irgendwelche YouTube-Videos sprechen, Alter, als über Christus, dann läuft was gewaltig schief. Verschwend deine Zeit doch nicht mit irgendwelchen sensationalistischen YouTube-Videos, wenn du Zeit mit der offenbarten Christi verbringen kannst. Manche bauen ihre Theologie auf irgendwelchen Endzeit-YouTubern und nicht auf dem Wort Gottes. Bitte nicht hier, okay? Nerv mich nicht mit, ja, der hat eine Jezebel, die ist eine Jezebel, der hat eine. Langweil mich nicht! Amen! Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Und das ist in der Regel halt eben, das sind so Begrifflichkeiten für so dämonische Gewalten. Das heißt, sogar die wurden alle durch Christus geschaffen. Christus ist der Schöpfer von allem. Er ist souverän, er ist Gott allmächtig. Alles ist durch ihn und alles ist für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Jesus ist alles, Jesus ist genug. Wir brauchen nichts und niemand anderen als Jesus. Komm, eine letzte Gebetschrift. Ja, wahrlich, Paulus schreibt es. Oh, das habe ich vorhin gelesen und ich will es jetzt einfach nochmal aufschieben. Dann gehen wir die Mindestzeit. Ja, wahrlich, ich erachte alles, sag mal alles. Ich erachte alles für was? Für Schaden. Für Schaden. Gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu. Paulus sagt, es ist alles ein Schaden im Vergleich dazu, Christus zu kennen. Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Es ist alles Schaden im Vergleich. Die Reichtümer dieser Welt, die kann ein Fame zu sein, reich zu sein, viele Freunde zu haben, alles, was man irgendwie in dieser Welt hoch erachtet, es ist alles Schaden im Vergleich dazu, Christus zu haben. Der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Paulus hat wegen Christus alles Irdische verloren. Aber jetzt sagt er, alles, was ich verloren habe, ich erachte es als was? Als Dreck, damit ich Christus gewinne.